Vollcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Weder Lionel Messi noch Cristiano Ronaldo treffen am ersten Spieltag. Das hat es, glaube ich, das letzte Mal 1962 gegeben. Und Eibar, eigentlich schon Zweitligist, übernimmt gleich mal die Tabellenführung. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Vámonos!
La Liga.
Und hier ist der Mann, der gefühlt länger Urlaub gemacht hat, als Philipp Bargfrede für sein erstes Bundesliga-Tor gebraucht hat. Mein Laut 1 TV-Kollege, Tom Olemink. Hombre! Buenos dias!
Buenos dias, und genauso schön war es auch wie das erste Tor von Philipp Bargfrede.
Was hast du gemacht in deinen 8 Monaten Urlaub?
8 Monate Urlaub, ja. Ich war einmal quer in der Welt, habe das Stadion von Cordoba mir mal intensiv angesehen. Auch jenes von Malaga sehr intensiv. Und und so könnte ich fast zum Stadionarchitekten werden.
Was ist denn das schönste Stadion in Südspanien?
Cordoba ist es garantiert nicht. Also ich habe selten so eine Bruchbude gesehen wie dieses Stadion. Das Ganze wird quasi zusammengehalten von so einem Wellblech, das da außen irgendwo angebracht ist. Es liegt eigentlich gar nicht mal so schlecht, das Stadion. Aber es ist, als ich dran vorbeigefahren bin, da dachte ich erst, das wäre irgendwie das Zweitstadion von irgendeiner zweiten Mannschaft, die mir noch nicht bekannt war in Cordoba. Aber es war leider wirklich das Stadion vom FC Cordoba. Also da würde ich dann eher, Sanchez Pizjuan hat sicher was von außen, das von Betis, das Eliopolis ist auch nicht schlecht, Benito Villamarín, wie es ja inzwischen heißt, und La Rosaleda fand ich auch nicht. Kommt man auch sich vorstellen, da mal reinzugehen.
Nicht schlecht. Und die Städte ja im Süden, Granada, Cordoba, Sevilla, sehr, sehr schön.
Haben auch was, ja, auf jeden Fall.
Aber ich letzte Saison habe ich mal, glaube ich, die Alhambra versetzt in einen anderen Ort, oder? Glaube ich.
Ja, genau. In Granada war ich auch, in Alhambra. Ja. Lohnt sich auch auf jeden Fall, da mal sich die anzusehen.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr schön. Ich hatte sie, glaube ich, letzte Saison irgendwie nach Cordoba.
Ja, irgendwie so ist mir auch. Ja. In Cordoba gibt's die alte Moschee, die auch sehr, sehr sehenswert ist. Mhm.
Also auch mehr als Stadien und nur Fußball.
Auf jeden Fall.
Erster Spieltag ist durch, war jetzt insgesamt wenig spektakulär. Also wenn man sich die Ergebnisse anschaut, ist das schon ein bisschen wild.
Hätte ich noch länger Urlaub machen können.
Ja, genau. Ich lese mal von oben nach unten durch. 0-0, 1-0, 0-0, 1-0, 0-0, 0-1, 0-0, 1-2, 1-1, 1-3. Also das spektakulärste Spiel war Eibar in Granada mit einem 3-1-Sieg, der neue Tabellenführer. Oder der erste Tabellenführer dieser neuen Saison. Ansonsten viele 0-0s und viele 1-0s und auch ein bisschen überraschend, dass Real Madrid zum Beispiel bei Sporting Gijón nur 0-0 gespielt hat. Ich würde vorschlagen, beim ersten Mal machen wir es jetzt so, dass wir uns zumindest bei den Top-Mannschaften mal ein bisschen anschauen, was sich getan hat, also eine kleine Vorschau auch machen und dann die Ergebnisse natürlich kurz erwähnen, vielleicht ein, zwei interessante Sachen zu den Spielen und dann einfach mal durch die Liga durchgehen und dann ab nächster Woche uns wirklich intensiv mit den Spielen noch beschäftigen. Ist das in deinem Sinne?
Auf jeden Fall.
Wenn du jetzt Nein gesagt hättest, dann, mein Gott, dann hätten wir halt den Podcast beendet. Das wäre es dann gewesen.
Wäre die kürzeste Episode bislang gewesen.
Ja, können wir auch mal schauen, ob wir jetzt in dieser Saison wieder mehr Teamchecks hinbekommen. Wir haben zum Beispiel schon eine Anfrage von Ed Cicotti, der glaube ich schon Stammhörer ist mittlerweile, zu einer Zweitligamannschaft, zu Real Mallorca bekommen. Und gerade so die neuen Teams, die jetzt neu dabei sind, also Las Palmas, Real Betis wieder in der ersten Liga, Gijón als Aufsteiger. Und da können wir vielleicht auch mal einen Teamcheck machen und wie jetzt bei den Top-Teams, Barça, Real Madrid, Atletico, Valencia, Sevilla, brauchen wir vielleicht jetzt nicht unbedingt Teamchecks, aber bei den kleineren wäre es, glaube ich, mal interessant. Also nehmen wir uns vor für diese Saison, oder?
Auf jeden Fall und Mallorca unbedingt auch.
Da hättest du jetzt schon Munition.
Ich könnte jetzt eine Stunde wahrscheinlich einen Monolog über Mallorca.
Ja, da müssen wir einfach noch so ein bisschen einfach die Spannungskurve noch hochhalten.
Ja, Mallorca ist so ein bisschen wie so ein Ausschnitt aus dem Titanic-Magazin. Also hat auf jeden Fall was.
Wir arbeiten uns aber trotzdem jetzt erstmal an den Mannschaften ab, die wirklich in der ersten Liga spielen. und nehmen ganz kreativ die Tabelle der Vorsaison, um da von oben nach unten mal durchzugehen. Bei den Top-Teams schauen wir ein bisschen länger drauf, bei den kleineren reicht vielleicht mal ein Halbsatz. Barca in der Vorsaison nicht nur Meister und Pokalsieger, sondern ja auch Champions-League-Sieger, das Triple gewonnen. Jetzt am ersten Spieltag ein 1-0 bei Athletic Bilbao. Suarez hat das Tor geschossen. Einzige nennenswerte Umstellung, würde ich jetzt sagen, im Vergleich zur Vorsaison. Vermaelen an der Seite von Mascherano in der Innenverteidigung liegt natürlich auch daran, dass man ja noch keine Neuzugänge haben darf, denn es hat ja diese Transfersperre gegeben. Die Barca aber trotzdem nicht davon abgehalten hat, Arda Turan zu holen und Aleix Vidal zu holen. Pedro weg, Xavi weg, das so die bekanntesten Namen hat, die man teuer, der Rechtsverteidiger, ausgeliehen an Inter Mailand. Ja, aber Arda Turan und Aleix Vidal sind da, dürfen aber jetzt erstmal nicht spielen. Was sagst du überhaupt zu dieser Geschichte, dass Barca ja doch einkaufen darf, halt nur die Spieler dann bis Winter nicht einsetzen darf?
Naja, also wenn die Regularien so sind, dann sind sie eben so. Sagen wir es mal so, es besagt ja offenbar, dass man eben keine neuen Spieler einschreiben darf. Man hätte es vielleicht enger fassen können. Andere Frage ist, ob es jetzt so einen großen Unterschied für Barca macht, ob Arda Turan jetzt ein halbes Jahr nur mittrainiert, dann eben vielleicht auch nicht so im Saft steht, als würde man ihn im Januar wegkaufen von Atletico. Gut, dann ist die Saison im Laufen. Gibt es vielleicht auch nicht so die Wechselabsicht von Arda Turan oder auch von Aleix Vidal. Ich glaube nur trotzdem, dass sich die Menschen, die sich das ausgedacht haben, das ein bisschen anders vorgestellt hatten, dass der FC Barcelona wahrscheinlich jetzt nichts im Sommer im Transfermarkt zuschlägt und gleich zwei Spieler verpflichtet. Interessant finde ich es auf jeden Fall und vor allem bin ich dann gespannt, wenn dann der 1. Januar gelaufen ist oder ja der erste Spieltag dann im neuen Jahr läuft, wie gut sich Aleix Vidal und Arda Turan dann sofort wieder einfinden werden. Denn bei Luis Suarez haben wir es ja gesehen, der hat relativ lange Anlaufzeit gebraucht, nachdem er ja 4 Monate nur wegen seines Bisses gesperrt wurde. Also ich glaube nicht, dass es sind sicher Spieler, die hohe Qualität haben, aber ich glaube nicht, dass sie dann sofort auf dem Level funktionieren werden, wie es sich wahrscheinlich einige wünschen.
Ja, durchaus fraglich natürlich die ganze Geschichte, aber auch faszinierend, dass man sich dann als FC Barcelona es leisten kann, einfach mal Arda Turan zu holen und Aleix Vidal und dann halt ein halbes Jahr nicht einzusetzen und zu sagen, okay, reicht uns, wenn die dann im Winter dabei sind, aber zumindest spielen die jetzt mal nicht für Atletico Madrid und für den FC Sevilla, waren da absolute Leistungsträger, also die Mannschaften hat man mit den Transfers ja auch wirklich geschwächt und ich würde mir mal wünschen, wenn man wirklich so eine Transfersperre ausspricht, dass die auch dann wirklich ja, durchgezogen wird und nicht so ja, ausgehebelt wird, wie es in dem Fall ja, eindeutig zu erkennen ist. Trotzdem können wir über die beiden Spieler noch kurz sprechen. Also ich finde, Aleix Vidal ist ja also nominell ein Rechtsverteidiger, hat aber auch im rechten offensiven Mittelfeld gespielt. Also ja, das könnte so ein, ja, so ein neuer Dani Alves dann werden beim FC Barcelona. Ganz interessanter Transfer.
Also das wird sicherlich der Hintergrundgedanke sein. Eigentlich finde ich, war Aleix Vidal meistens sogar eher mal rechtes Mittelfeld statt Rechtsverteidiger, ist dann im Laufe der Jahre mehr oder im Laufe des letzten Jahres vor allem dann als Rechtsverteidiger eingesetzt worden von Unai Emery. Das wird sicherlich so die Hauptüberlegung sein. Dani Alves wird ja immer älter, so wie wir leider auch, aber
wie alle eigentlich so,
wie alle auch, aber langsam aber sicher hört er dann schon die biologische Uhr des Sportrhythmuses lauter ticken und fitter wird er nicht mehr. Insofern macht es schon Sinn, da über einen Ersatz nachzudenken, vor allem, weil wir jetzt gesehen haben, dass Sergio Roberto im letzten Spiel Rechtsverteidiger spielen musste, nachdem Dani Alves sich verletzt hatte. Hat es zwar gut gemacht, Sergio Roberto, aber da macht es sicherlich Sinn, einen aufzubieten, der auch mehr einem klassischen Profil des Rechtsverteidigers entspricht, wie es bei Aleix Vidal auf jeden Fall der Fall ist. Auf jeden Fall jemand, der viel Druck nach vorne entwickeln kann, was ja auch klassisch für den FC Barcelona auf der rechten Seite wäre bei der Verteidigerposition. Auf jeden Fall auch jemand, der sich voll mit Barca identifiziert, ist Katalane, sagt er immer davon geträumt, eines Tages das Barca-Trikot anzuziehen. Also insofern passt es schon und erstmals nominiert für die spanische Nationalmannschaft wurde er auch. Da kommt dann schon einiges am Ende zusammen.
Und Arda Turan wo könnte der spielen, wenn er denn da spielt? Also, ich meine, wir haben halt vorne Messi, Suarez und Neymar wie in der Vorsaison. Dann Arturan nochmal im offensiven Mittelfeld zusätzlich? Oder glaubst du, dass er eher statt einem der beiden Außen spielt?
Ich könnte mir beides vorstellen. Das wird sicherlich jetzt auch zusammenhängen mit dem Wechsel von Pedro, der jetzt ja zu Chelsea gegangen ist. Wird zumindest mal die Planstelle des vierten Stürmers irgendwo frei. Denn momentan hat man da eben vor allem Munir und Sandro, die noch ein großes Stück nach vorne brauchen. Aleix Vidal wäre eben auch dann, wenn er dann spielen darf, eine Option. Iniesta, der auch mal wieder gespielt, aber es ist eben noch keiner mit dem Niveau eines Arda Turan, der da im zweifelsohne für Entlastung auch von den drei Hauptprotagonisten da sorgen könnte. Zusätzlich ist er eben auch ein Spieler, der, wenn ein Iniesta immer älter wird, auch für den dasselbe gilt wie für Dani Alves, wäre er eine Option für diese Rolle im Mittelfeld, auch wenn Arda Turan sicherlich nicht 1:1 das abbildet, was Iniesta spielt und kann. Aber ich denke schon, dass er für beide Positionen in Betracht kommt, vielleicht im Moment eher sogar noch für die Außenbahnen.
Barca zum Auftakt mit einem 1:0-Sieg bei Athletic Bilbao. Suarez ist der Torschütze gewesen. Athletic Bilbao, das ist der Gegner, den es auch in der Supercopa gegeben hat und da ist es nicht ganz so gut gelaufen. Ist das jetzt für Barca wild? Vor allem dieses, also 0-5 im Hinspiel, das ist natürlich schon 0-4. Im Hinspiel war schon relativ krass. Ist das ein Beinbruch jetzt, diese Niederlage in der Supercopa und der erste Titel, der weg ist, tut das weh oder ist das in Spanien nicht so wichtig?
Ich glaube, es tut insofern weh, weil man sich schon vorgenommen hatte, jetzt zum zweiten Mal als einziger Club weltweit überhaupt haben sie es ja geschafft, 6 Titel in einem Jahr zu holen. Und sie werden jetzt sie hätten es jetzt zum zweiten Mal schaffen können, dann ausgerechnet in der Supercopa gegen zu spielen oder zu verlieren, ist dann schon bitter. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Athletic sich qualifiziert hat, obwohl sie weder Pokal gewonnen haben, noch Meister geworden sind, weil Barca eben beides geholt hat. Sagen wir es mal so, ich glaube nicht, dass es im Plan war, 0-4 zu verlieren und es hat auch sehr deutlich gemacht, dass Barca Schwächen hat, was momentan die Breite des Kaders irgendwo angeht. Denn Luis Enrique hatte gerade im Hinspiel da sehr, sehr viel rotieren lassen, hatte beispielsweise eben auch Vermaelen und ähnliche Spieler dann aufgeboten, denen eine Chance gegeben, die sie dann alle nicht nutzen konnten. Also das hat schon irgendwo deutlich gemacht, dass Barca dort vielleicht Defizite hat, die so nicht deutlich gewesen sind. Auf der anderen Seite ist jetzt die Supercopa nicht der Titel, mit dem man eine Saison retten kann oder mit dem man eine Saison verlieren kann. Vielmehr ist es auch eine Auszeichnung gewesen für Athletic Bilbao. Also insofern hat, glaube ich, auch hätte Luis Enrique, wenn es denn eventuell gegen Real Madrid gegangen wäre, weniger rotieren lassen und andere Spieler aufgeboten als jetzt gegen Athletic Bilbao. Also insofern ist, glaube ich, die Supercopa in Spanien von den 6 möglichen Titeln fast der unwichtigste.
El Sextete verpasst. Aber natürlich auch wieder Top-Favorit oder eine der 2 großen Favoriten auf den Titel der FC Barcelona. Und der Konkurrent Nummer 1, Real Madrid, hat am ersten Spieltag gleich mal gepatzt. 0-0 bei Aufsteiger Sporting Gijón. Da hat sich ein bisschen mehr getan bei Real Madrid als beim FC Barcelona. Natürlich auf der Trainerbank, Ancelotti weg, Benitez neu da. Neuzugänge jetzt Mateo Kovacic, gekommen von Inter Mailand, 35 Millionen Euro. Rechtsverteidiger Danilo vom FC Porto, klar auf Totalposition. Casilla jetzt da von Espanyol, Casillas nicht mehr da. Ja, Tom Ole. Und auch jetzt am ersten Spieltag so ein paar Personalien waren da auch interessant. Jesus Navas war jetzt da im Tor, Danilo hat gespielt auf der Rechtsverteidigerposition. Warum habe ich Jesus Navas gesagt? Keine Ahnung. Keller Navas heißt er natürlich. Jesus Navas.
Nicht da rechts außen.
Genau, Keller Navas. Du hörst mir zu.
Den möchte ich mir auch sehen im Tor.
Ja, da stellst du 2 aufeinander und die kommen trotzdem noch nicht an die Latte wahrscheinlich. Jesus genau. Navas. Keller Navas heißt er natürlich und Tom Ole passt unglaublich gut auf. Schon 2 bittere Fehler von mir aufgedeckt. nach dem 0:5 von Barca in der Supercopa jetzt auch eben, Keylor Navas heißt er natürlich, genau. Keylor Navas im Tor, Danilo auf der Rechtsverteidigerposition, Jesse im Sturm, weil da Benzema ja noch gefehlt hat. Ja, ein kleinerer Umbruch bei Real Madrid im Vergleich zur Vorsaison.
Ja, ein kleinerer Umbruch, eben auch mit einer neuen, mit einem neuen Trainerteam, auf einigen Positionen neue Leute, Bale so in einer Position, die wir von ihm bei Real Madrid noch nicht gesehen haben. Bin auch gespannt, wie sich das dann auswirkt auf das Zusammenspiel eben auch mit Cristiano Ronaldo, weil es ja eben doch zwei dominantere Spieler sind, die sich so eventuell mehr in die Quere kommen, wie es auch wohl gegen Gijón der Fall war, oder in Gijón der Fall war, als eben beide noch nicht so harmoniert hatten und auch in der gesamten Vorbereitung es noch nicht so gut lief, wie es sich Rafa Benitez wahrscheinlich auch selbst vorgestellt hätte. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. James eben auch erst eingewechselt worden. Da hat eben Isco begonnen und vorne Jesse, der gezeigt hat, dass er zwar ein ordentlicher Kerl ist, aber dem eben dann doch ein gutes Stück zu Karim Benzema fehlt.
Da kommen wir gleich zu einer Frage, zu einer Hörerfrage von @lockenkopf5 auf Twitter. Gestellt, der Mario stellt die Frage, braucht Real Madrid noch einen zweiten Topstürmer neben Benzema? Gibt es da schon Namen? Oder ist es tatsächlich Jesse, wenn Benzema nicht fit ist?
Also zur ersten Frage finde ich ja. Zur zweiten wüsste ich jetzt noch nicht, dass es so konkrete Namen gibt. Also für mich brauchen sie einen zweiten Mann vorne. Das hat auch in meinen Augen die letzte Saison gezeigt, dass ein Spieler wie Chicharito dem Verein ganz gut getan hat. Allein natürlich wegen seines Tores gegen Atletico in der Champions League. Gerade wenn Benzema sich mal verletzen sollte, gerade wenn Benzema mal außer Form ist und gerade wenn Benzema vielleicht auch mal Rotation benötigen könnte und ihm es vielleicht auch entgegenkommen könnte, dass jemand ihm im Training so ein bisschen Feuer macht. Da ist, glaube ich, Jesse, der auch häufig mehr über die rechte Außenbahn gekommen ist, glaube ich, nicht der richtige Kandidat für. Alternative ist immer, Cristiano Ronaldo irgendwann ins Sturmzentrum zu ziehen. Kann mir vorstellen, dass es einige Spiele in der Saison gibt. Frage ist nur, warum sollte man sonst Cristiano Ronaldo von links außen, wo er prächtig in den letzten Jahren funktioniert hat, runternehmen? Also für mich bräuchte es da schon einen zweiten Stürmer, so Typ Chicharito. Ganz konkreten Namen gibt es derzeit meines Wissens nach nicht.
Also, das könnte ja auch funktionieren. Bale auf links, Ronaldo vorne drin und dann meinetwegen James über rechts. Aber klar, Ronaldo hat ja auch seine Stärken auf dieser linken Seite, wenn er den Ball hat. Und Benzema spielt anders als Ronaldo da vorne drin. Viel mit dem Rücken zum Tor, klar, zieht dann auch mal raus aus der Mitte, aber kann die Bälle... verwertet die Bälle anders als Cristiano Ronaldo und mit Ronaldo vorne drin wäre das sicherlich ein anderes Spiel von Real Madrid. Zweite Frage noch von Mario, die zielt in Richtung Trainer. Was sind die größten Unterschiede damit Spielsystem, Taktik von Benitez zu Ancelotti? Wird sich erstmal zeigen müssen, denke ich. Oder kann man da jetzt schon was sagen?
Also ich denke, eine Sache ist ja klar, dass Bale jetzt auf der 10, der hat die ganze Vorbereitung auf der 10 gespielt, also im zentralen Mittelfeld irgendwo oder in der Dreier Offensivreihe. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich relativ auffällig gefunden habe, was eben auch klar zeigt, dass Benitez ihn dort am ehesten sieht, denn sonst hätte er zumindest ab und zu mal ihn auch oder ihn häufiger auch auf rechts außen aufgeboten und im ersten Ligaspiel hat er es eben auch so durchgezogen.
Findest du das gut?
Naja, sagen wir es mal so, die letzte Saison von Bale war jetzt nicht überragend. Da war in der ersten Saison besser. Gut, da hat er auch auf rechts außen gespielt. Ich glaube, dass es auf jeden Fall ein bisschen brauchen wird, wenn es denn funktionieren sollte. Also man hat gesehen auch in den Vorbereitungsspielen, dass es auf Anhieb noch nicht klappt mit Bale auf der Position. Aber er hat auf jeden Fall Anlagen, hat sich auch früher bei Tottenham ab und zu mal gezeigt, die es ihm erlauben, auch auf der Position zu spielen. Also insofern kann ich es mir vorstellen. Die Frage ist eben auch, wie es dann funktioniert mit James, wenn der wieder in die Mannschaft rückt. Ob er dann auf rechts außen spielt, Bale dann in der Zentrale, Ronaldo links. Das könnte man natürlich auch machen, dann hätten James und Bale eben die Position getauscht im Vergleich zur Vorsaison. Bin gespannt auf jeden Fall, wie es sich dann auch im Laufe der Saison entwickeln wird oder ob Rafa Benitez möglicherweise dann auch wieder davon abkehrt und Bale wieder auf rechts stellt. Und noch was wir eben auch erst im Laufe der Saison sehen werden, aber wo zumindest Benitez klar den Ruf hat, ist, dass er mehr rotieren wird als Carlo Ancelotti, bei dem es ja zumindest in meinen Augen eines der Defizite war und eines der Gründe, weshalb Real Madrid eben hinten raus nicht mehr so frisch wirkte, weil eben zu wenig Personal rotiert wurde. Bin auch da gespannt, wie sich das dann im Laufe der Saison zeigen wird oder ob es dann oder ob er seinem Ruf dann doch nicht so treu ist.
Was sagst du insgesamt? Abgesehen vom Trainer jetzt zum Sommer von Real Madrid, der dann ja in diesem 0-0 bei Aufsteiger Sporting Gijón endete?
Naja, von den Spielern her, die sie ja unter anderem verpflichtet, also ganz wichtig war für meine Begriffe die Personalie Casillas da ad acta zu legen. Das ist ja jetzt zu Porto geht, man hat eben noch ein bisschen Geld mit auf den Weg gegeben, damit die Gehaltsunterschiede nicht ganz so groß sind. Aber ich glaube, man hat sich damit vor allem eben so ein Dauerthema vom Leibe geschafft und auch für Rafa Benitez macht es das, glaube ich, deutlich angenehmer, dass eben nicht mehr dauernd und ständig über diese Personalie, wer jetzt im Tor stehen muss, ob Casillas oder Keylor Navas, und diskutiert wird und dass eben auch dann Ruhe im Stadion wahrscheinlich einkehren wird. Ansonsten von den Spielern, die sie gekauft haben, eben viel junge Spieler, das finde ich auffällig, unter anderem eben Mateo Kovacic von Inter jetzt gekauft, aber auch beispielsweise schon deutlich früher Marco Asensio von Mallorca, der jetzt ausgeliehen wurde, wiederum an Espanyol, oder Lucas Vázquez, der zurückgekommen ist von Espanyol. Da hat man schon so ein bisschen das Gefühl, dass sie auch eben ein bisschen über den Horizont von 2-3 Jahren hinausdenken, da was aufbauen wollen. Frage ist eben auch, ob das bei einem Verein wie Real Madrid funktioniert. Die Erfahrung sagt eher nein. Aber mal sehen, was da Benitez, der eben auch einen ganz guten Ruf eigentlich in Spanien genießt, zu leisten imstande ist. Wenn auch er jetzt nicht die erhoffte Lösung auf der Trainerbank war, was bei den Fans von Real Madrid oder was die Fans von Real Madrid anging, weil die meisten, zumindest bei allen Umfragen, eher auf die doppeldeutsche Lösung gehofft hatten, also Klopp oder Löw. Aber bei den beiden war es dann doch sah es dann doch ziemlich klar nicht danach aus, dass sie überhaupt kommen können.
Das ist also unser Blick auf Real Madrid im ersten La Liga-Vorcheck der neuen Saison. Atletico Madrid in der Vorsaison Dritter geworden. Er hat am ersten Spieltag 1-0 gegen einen weiteren Aufsteiger gewonnen. Las Palmas, Griezmann hat das Tor gemacht. Und da, Tom Ole, haben wir natürlich schon ein paar ganz interessante Namen jetzt, was die Transfers anbelangt. Neu, Jackson Martinez, gekommen vom FC Porto für 35 Millionen. Stefan Savic, Innenverteidiger vom AC Florenz, 25 Millionen. Luciano Vietto vom FC Villarreal, einer der Überraschungen der Vorsaison, 20 Millionen. Felipe Luis zurück vom FC Chelsea, 16 Millionen. Oliver Torres ist wieder da, war an Porto ausgeliehen. Also da durchaus Potenzial und bekannte Namen. Allerdings haben sie natürlich Arturan verloren und Mario Mandzukic verloren. Arturan, wie angesprochen, zum FC Barcelona, Mandzukic zu Juventus, dazu unter anderem Suarez, Jimenez und Miranda nicht mehr da. Einerseits Abgänge, die wehtun, Tom Ole, andererseits auch sauber nachverpflichtet.
Ja, vor allem der Abgang von Arturan tut, glaube ich, weh. Bei Mandzukic finde ich es jetzt nicht so gerade, weil er hinten raus in der Saison kaum getroffen hat, Fitness bei ihm war nicht so gegeben und ich glaube, insgesamt ist er auch nie so richtig mit dem Spiel von Diego Simeone warm geworden, was glaube ich auch auf die andere Hälfte der Beteiligten zutrifft. Da hat man glaube ich mit Jackson Martinez und Luciano Vietto zwei Spieler verpflichtet, die ihn da mehr als nur ersetzen können. Was ich sehr interessant finde, ist, dass sie ihm insgesamt eine Menge Geld auch in die Hand genommen haben, um eben Qualität zu verpflichten und möglicherweise eben auch wieder noch mehr anzugreifen, als es in der letzten Saison der Fall war. Also mehr wieder in die Richtung gehen wie vor 2 Jahren. Auch Felipe Luis ist, glaube ich, ein wichtiger Spieler, weil die letzte Saison die Linksverteidigerposition schon so etwas war wie ein Schwachpunkt bei Atletico. Dann eben natürlich ganz wichtig, dass Simeone, das ist ja schon länger her, aber trotzdem seinen Vertrag eben bis 2020 ja verlängert hatte. Also da hat man schon auch etwas für die Zukunft, eben auch jüngere Spieler dabei, die sich auch nochmal entwickeln können. Sah schon mal schlechter aus für Atletico.
Und man muss klar sagen, dass sie sich mittlerweile als dritte Kraft etabliert haben, hinter Barca und Real Madrid, beziehungsweise Real Madrid und Barca, je nachdem, wie man es sieht.
Das denke ich auch, ja. Also da haben sie die letzten Jahre eben vor allem auch mit dem Meistertitel und auch dem Erreichen des Champions League Finals viel, viel gezeigt und haben dort ihre Rolle als Nummer 3 manifestiert und wollen das natürlich jetzt auch weiter so zeigen, denn der FC Valencia will auch wiederum die Rolle der Nummer 3 einnehmen.
1-0 Sieg gegen das Palmas, habe ich schon gesagt. Griezmann, der auch eine wirklich gute Vorsaison gespielt hat, hat das Tor geschossen. Felipe Luis gleich gespielt, Linksverteidiger. Oliver Torres, auf den bin ich sehr, sehr gespannt. Im offensiven Mittelfeld, den haben sie ja ausgeliehen. In der Vorsaison war er beim FC Porto. Und mit diesen Leihen hat Atletico ja wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht. Bei Diego Costa zum Beispiel damals auch. Bei Raul Garcia, den hatten sie ausgeliehen, jetzt Oliver Torres. Also das funktioniert immer ganz gut und Torres ist ja jetzt immer noch jung, aber hat jetzt Spielpraxis gesammelt und auch die Testspiele haben schon gezeigt, dass der vielleicht jetzt nicht 1-1 Arda Turan gleich ersetzen kann, aber auf jeden Fall eine Menge Potenzial hat.
Ja, auf jeden Fall. Also da hat er ja schon in seinen ersten Einsätzen bei Atletico schon zeigen können und galt immer oder gilt immer noch so ein bisschen als Wunderkind. Man muss immer vorsichtig sein mit solchen Sachen, aber ich denke schon, dass er sehr viel Potenzial hat.
Jackson Martinez haben wir unter anderem gesehen im Champions League Viertelfinale? Ja, Viertelfinale war es, gell? Gegen die Bayern. Das ist schon auch ein guter Stürmer. Also gut möglich, dass das einer der Transfers auch in dieser Saison werden kann. Der Neuzugang von Atletico Madrid. Vierter in der Vorsaison, du hast es schon angesprochen, Tomole, den FC Valencia, die sich jetzt wieder für die Champions League qualifiziert haben, nachdem sie ja die Saison davor überhaupt nicht international gespielt haben. Dritter teilweise auch mal in der Vorsaison, also da Dritter, Vierter, Fünfter sich so mit Atletico und FC Sevilla um diesen dritten Platz gestritten haben. Auch gut eingekauft haben. Teilweise Spieler, die sie eh schon ausgeliehen haben, wie Alvaro Negredo oder André Gomes fest verpflichtet haben, die ihnen auch gut getan haben, aber die einen sehr, sehr wichtigen Spieler verloren haben mit Nicolas Otamendi, der für rund 45 Millionen zu Manchester City gegangen ist, der Innenverteidiger, Kollege von Shkodran Mustafi. Die Defensive in der Vorsaison schon so ein bisschen ein Prunkstück des FC Valencia und Otamendi wird ihnen wehtun.
Auf jeden Fall, weil Nicolas Otamendi, wenn nicht sogar zumindest zu den Top-Verteidigern in der vergangenen Saison zählte, wenn nicht sogar zu den zwei Besten oder wenn er nicht sogar der Beste war, sehr, sehr zweikampfstark, sehr torgefährlich auch auf dem Weg nach vorne, absoluter Top-Transfer im Vorjahr gewesen, zeigt dann eben auch, dass man ihn für 45 Millionen Euro weiter verpflichten kann oder weiter verkaufen kann. Auf der anderen Seite sportlich natürlich ein herber Verlust. Ruben Veso, der immer die Nummer 3 war in der Verteidigung bei Valencia, ist jetzt aufgerückt, durfte gegen Rayo Vallecano am ersten Spieltag mitspielen in der Innenverteidigung, hat das solide gemacht, nicht mehr, nicht weniger. Aber trotzdem, das ist ein großer Qualitätsabgang zu sehen, gerade auch, weil Valencia sich vor allem eben und fast nur im Offensivbereich verstärkt hat. Also alle Spieler, die sie fest verpflichtet haben, fast nur Spieler, die nach vorne denken. Bin gespannt, ob es da nochmal in letzter Minute irgendeinen Spieler gibt, den man verpflichtet, weil es eben schon ein Abgang ist, der sehr, sehr weh tut.
Ansonsten siehst du, wenn du gesagt hast vorher, Valencia will da angreifen auf Richtung Platz 3, die Mannschaft nicht so geschwächt, sondern ähnlich stark wie in der Vorsaison? Jetzt haben gestartet sind sie mit einem 0-0 bei Rayo Vallecano. Champions League Playoffs 3-1 Heimsieg gegen Monaco. Sieht gut aus, dass sie sich da auch wirklich wieder qualifizieren für die Champions League. Ja, und dann sind sie zumindest wieder international vertreten und ja, dann ist halt die Frage, was in der Liga gehen kann.
Ja, ich hatte letztes Jahr so ein bisschen das Gefühl, dass sie punktuell eben schon in der Lage waren, mit auch Mannschaften wie Real Madrid und Barcelona mitzuhalten. Also das haben ja die Spiele gezeigt im Mestalla oder auch das Spiel von Valencia im Camp Nou, dass sie da schon sehr, sehr dicht dran waren und teilweise sogar besser waren als die anderen beiden. Aber sie haben es eben nicht geschafft, diese Leistung konstant abzurufen. Also insofern ist es eine Mannschaft mit sehr, sehr viel Potenzial gewesen, der vielleicht eben in einigen Punkten die Reife gefehlt hat. Insofern habe ich eben gedacht, dass oder denke ich auch, dass es eine Mannschaft ist, die Platz 3 angreifen kann, je nachdem, wie gut sich Atletico zurechtfindet und entwickelt. Aber natürlich ist es ein ganz harter Verlust, dass Nicolas Otamendi jetzt in der Innenverteidigung nicht mehr mit dabei ist.
Und dann haben wir noch den FC Sevilla, in der Vorsaison Fünfter. Auch da ist ein wichtiger Spieler weggegangen mit Carlos Bacca, 30 Millionen zu AC Mailand. Top-Torschütze in der vergangenen Saison. Sevilla, der amtierende Europa-League-Sieger, auch da der Bacca im Finale gegen Dnipro 2 Tore geschossen. Eine Mannschaft, die immer wieder es schafft, solche Abgänge aber auch zu ersetzen, weil sie Tom Ole einen herausragenden Sportdirektor haben, der ein Händchen hat für gute Transfers. Siehst du da bei den Neuzugängen, die sie haben, Kakuta zum Beispiel, siehst du da dieses Händchen auch wieder? Glaubst du, dass sie Bacca ersetzen können? Alex Vidal natürlich ist ja auch weggegangen zum FC Barcelona, auch ein Leistungsträger, ein absoluter. Deulofeu war von Barca ausgeliehen, ist jetzt auch nicht mehr da, ist zum FC Everton gewechselt. Also das sind auch schon wieder ein paar Abgänge dabei, die wehtun können.
Das auf jeden Fall. Jetzt hängt es beispielsweise im Sturm von Kevin Gamero ab, der bislang eben die Nummer 2 hinter Bacca war, viele Tore auch geschossen hat, als Einwechselspieler wunderbar funktioniert hat. Darf sich jetzt also zeigen als Stürmer Nummer 1. Zusätzlich wurde eben Ciro Immobile von Dortmund für ein Jahr ausgeliehen. Mal sehen, wie gut Immobile dann wieder an die Zeiten in Italien anknüpfen kann. Das ist auch schon ein Spieler, auf den ich mich da insofern freue, um ihn mal zu sehen, wie er dann vielleicht in der Liga funktioniert oder auch nicht funktioniert. Interessant auf jeden Fall die Verpflichtung von Evgen Konoplyanka von Dnipropetrovsk, der in der Europa League letztes Jahr gezeigt hat, dass er wahrscheinlich der stärkste Spieler oder ziemlich sicher der stärkste Spieler von Dnipro war. Und sicherlich einer der Spieler ist, auf die man sich freuen kann. Ablösefrei noch dazugekommen, spricht eben auch für dieses gute Auge, das du eben angesprochen hast vom Sportdirektor von Monchi. Gai Kakuta hast du schon angesprochen, fürs defensive Mittelfeld Steven Soni, der gleich im ersten Spiel vom Platz geflogen ist, soll jetzt nicht an seiner Qualität grundsätzlich was, oder soll jetzt nichts bedeuten, dass er grundsätzlich nicht geeignet ist, aber bin auch gespannt, wie er dann einschlägt. Gibt viele Spieler, wie immer, bei Sevilla, die neu dazugekommen sind, aber meistens liegt der Sportdirektor dabei richtig.
Llorente war auch noch im Gespräch von Juve. Da war, habe ich zumindest gelesen, dass man überlegt, ihn auszuleihen oder versuchen wird, ihn auszuleihen von Juve. Das wäre natürlich auch, also das würde mir gefallen. Wobei ich ja natürlich jetzt auch sagen muss, der Llorente von ein paar Jahren, als er bei Athletic Bilbao gespielt hat, der ist halt mittlerweile Geschichte und recht viel Spielpraxis hat er bei Juve ja auch nicht bekommen. Aber das wäre nochmal so ein Monchi-Transfer, oder? Llorente auszuleihen.
Das kann ich mir vorstellen. Also der zusammen mit Gamero und Immobile, das kann schon was vorne. Einer von den drei wird dann schon in Form kommen.
Prognose für den FC Sevilla? Grobe zumindest?
Ja,
also... Also die Top 5 sind schon die Top 5, also, oder?
Da genau, würde ich sagen. Das denke ich auch.
Genau. Ja, das ist ähnlich wie in der Bundesliga. Das wäre schon überraschend, wenn sich in die Top 5 da noch eine andere Mannschaft jetzt irgendwie reinspielt.
Ja, wobei häufig eben auch so eine Mannschaft wie Villarreal, Real Sociedad, Athletic Bilbao in den letzten Jahren mal zumindest reingeschnuppert hat. Malaga war ja auch mal dabei. Im Moment scheint es aber so, dass sich diese fünf eben zusätzlich mit den Transfers, die sie tätigen, eher noch manifestieren wollen.
Aber wir können uns die anderen Mannschaften mal anschauen und vielleicht auch mal überlegen, wer am ehesten da in die Top 5 vielleicht noch vorstoßen könnte. Nehmen wir mal vielleicht 6 bis 10 in der Vorsaison als ein Paket mit dem FC Villarreal, mit Athletic Bilbao, mit Celta Vigo und mit dem FC Malaga. Und mit, wer war 10. Espanyol. 6 bis 10 in der vergangenen Saison. Wir wollen jetzt nicht komplett auf diese Mannschaften im Detail eingehen, aber vielleicht so mal eine grobe Einschätzung von dir.
Also ganz grob, Villarreal ist ein Verein, auf den ich mich wieder freue, hat zwei hochinteressante Spieler von Malaga verpflichtet, Samuel und Samu Castillejo, für ein Paket so in etwa 16 Millionen, sagt man. Dazu Soldado, Vieto wurde abgegeben, das ist sicherlich die größte Schwächung im Vergleich zur Vorsaison, dazu auch Giovanni Dos Santos nicht mehr mit dabei, aber das können die anderen drei ganz gut, glaube ich, auffangen. Platz 6 ist drin, das denke ich schon. Hinten raus fehlte in der letzten Saison so ein bisschen die Tiefe im Kader. Mal sehen, ob sie dieses Jahr da ist. Dann Athletic Bilbao, natürlich immer eingeschränkt durch die eigenen Restriktionen, dass man nur Basken verpflichten möchte. Aber interessant finde ich trotzdem, dass sie gleich einige Spieler neu mit dabei hatten im ersten Ligaspiel in dieser Saison, wie beispielsweise eben, oder auch in der Vorbereitung eben, was sich klar gezeigt hatte, dass neue Spieler die Chancen bekommen. Vor allem Sabin Merino fand ich interessant, Javier Rasso, mit dem man so im Vorfeld nicht rechnen konnte, auch dass Gorka Ilustondo gleich in der Startformation gegen Barca spielt, war ich jetzt nicht von ausgegangen. Mal sehen, wie sich da entwickelt. Glaube aber eher, dass ein Sprung in die Top 5 für Athletic ein Stück weit weg ist. Celta sehe ich ähnlich.
Da haben wir ganz kurz bei Athletic, vielleicht nochmal ganz kurz, was natürlich schon ein Vorteil ist, dass man jetzt keinen Leistungsträger unbedingt abgegeben hat in diesem Sommer. Also dass die Mannschaft eigentlich, der Kern der Mannschaft ist schon zusammengeblieben und die Leistungsträger sind auch weiter da.
Das ist auf jeden Fall so. Und auch Ariza Duris scheint zumindest nicht schlechter in Form zu sein als in der Vorsaison, wie er schon ziemlich eindrucksvoll in der Supercopa gegen Barca gezeigt hat.
Ja, wenn wir uns die letzten Jahre uns auch mal anschauen von Athletic Bilbao, also gut, jetzt dann Iraola hat schon immer noch gespielt, der ist gegangen. Toquero war zwar absoluter Publikumsliebling, aber hat kaum mehr gespielt. Und wenn wir schauen in der Vorsaison, ja, Ander Herrera zu Manchester United, davor Javi Martinez, gut, das ist auch schon wieder ein bisschen länger her, aber Jahr für Jahr zumindest mal ein wichtiger Spieler weggegangen und das ist in diesem Jahr nicht der Fall.
Das stimmt auf jeden Fall. Ja, mal sehen, aber gut, ich sehe auch im Kader jetzt nicht so die Chancen, wirklich wieder in die Top 5 zu kommen, wie sie es vor 2 Jahren geschafft haben.
Ja, also dachte ich, das war jetzt auch nicht, glaube ich jetzt auch nicht, aber wieder so 5 bis 10 und Kontakt Europa League durchaus möglich.
Ja, genau.
Und jetzt haben sie ja den Playoffs zur Europa League auch knapp verloren gegen Celina, allerdings auswärts und 2 Tore geschossen, 2-3, also da ist noch alles drin für die Europa League auch in dieser Saison. Celta Vigo,
da ist der verlorene Sohn wieder da, Iago Aspas, von Sevilla geholt worden, gleich mal im ersten Spiel gezeigt, dass er immer noch in der Lage ist, Tore zu schießen und auch für entscheidende Momente zu sorgen im Spiel gegen Levante. Die vorigen Stürmer wurden eben abgegeben mit Larivey und Charles, die beide auch, gerade Larivey war in der letzten Saison schon ganz guter, aber ihm fehlte eben was, um einer zu sein wie Iago Aspas. Dazu ein interessanter Mann, den sie geholt haben, mit Daniel Vaz aus Evian ist der gekommen. Abgang, der schwer wiegt, dürfte der von Kroondeli sein, der zum FC Sevilla gegangen ist, der im Mittelfeld eben viele Löcher auch gestopft hat, sehr, sehr laufstark war. Das ist, glaube ich, viel mehr eine Schwächung als auch der Abgang von Santi Mina, der für 10 Millionen an den FC Valencia verkauft wurde.
Dann haben wir noch Malaga und Espanyol in dieser Gruppe.
Genau. Malaga hat weiterhin so ein bisschen das, was sie in den letzten Jahren haben, nämlich so eine Art Ausverkauf, nachdem der Scheich eben gesehen hat, dass er doch nicht so viel Geld hat, wie er zu Beginn dachte, dass er hätte. Eben Samuel Garcia und Samu Castillejo, wie schon erwähnt, haben Villarreal verkauft, womit eben auch so ein bisschen die Zukunft verkauft wurde, weil es eben 24- und 20-jährige Spieler waren. Kwame noch dazu verkauft worden an Southampton, das sind schon Spieler, die in der letzten Saison das Offensivspiel ziemlich beeinflusst hatten. Wichtig ist gewesen, dass man Nordin Amrabat fest an sich gebunden hat. Charles ist verpflichtet worden von Celta, von dem erwarte ich mir jetzt nicht ganz so viel. Interessanter da schon eher die Leihe von Raúl Albentosa von Derby County, der in der letzten Wintertransferfenster von Eibar zu Derby County gegangen ist, bei Eibar wirklich gut gespielt hat in der Hinrunde, jetzt also wieder zurückkehrt nach Spanien und die Defensive von Malaga zusammenhalten soll, denn gerade die Defensive war nicht immer sattelfest in den letzten Jahren. Und zum Schluss Espanyol Barcelona. Casilla verloren, das tut weh. Hector Moreno verkauft beispielsweise. Aber es ist auch wichtig für einen chronisch klammen Verein wie Espanyol, dass man eben solche Spieler auch abgeben konnte und auch verkaufen konnte, um sich eben nachhaltig auch zu sanieren. Trotzdem macht es im Moment nicht den Eindruck, als könnte Espanyol in, sagen wir mal, irgendeiner Art und Weise da jetzt groß in der kommenden Saison angreifen. Interessant ist der Spieler für mich, die Leihe von Marco Asensio, der vom Real oder von Mallorca eben zu Real Madrid gegangen ist, wo er die Vorbereitung mitgespielt hat und jetzt für ein Jahr ausgeliehen wurde.
Kann man so sagen, Villarreal und Bilbao auf jeden Fall wieder mit Europa League Potenzial, Celta Vigo muss man sehen. Und Malaga und Espanyol eher schwächer als in der Vorsaison?
Würde ich so unterschreiben, ja.
Okay. Und dann nehmen wir uns die Gruppe der Mannschaften, die in der Vorsaison unter Ferner liefen, bis hin zu Abstiegskampf waren. Nämlich Rayo Vallecano, also 11 bis 18. Ja, nicht bis 17 nur, sondern bis 18. Rayo Vallecano, Real Sociedad, Levante, Getafe, Deportivo La Coruña, FC Granada und tada, Eibar. Eine Mannschaft fehlt, Elche nämlich. Wir haben ja letzte Saison schon so ein bisschen getrauert, dass Eibar absteigt, aber sind sie gar nicht.
Ja, ich hatte es, glaube ich, im letzten Vorcheck der Saison erwähnt, dass es vielleicht gar nicht schlecht war, dass Eibar trotzdem am letzten Spieltag gewonnen hat, weil sie so ein 18. und nicht 19. geworden sind. Ja. Weil es eine Mannschaft geben könnte, die zwangsabgestiegen wurde, weil es damals schon Getafe war mal im Raum und vor allem Elche. Und Elche hat es dann letzten Endes getroffen, weil sie sich an bestimmte Auflagen nicht gehalten haben und dann eben ja eine Klasse tiefer eingestuft wurden, wovon Eibar eben letzten Endes profitiert hat.
Und dann gleich ab an die Tabellenspitze am ersten Spieltag. Ja, wir haben ja, also ich hab in der Vorsaison einfach Sympathien gehabt für dieses kleine gallische Dorf, Eibar. Und die Geschichte ist natürlich faszinierend, mit 28.000 Einwohnern und so einem Mini-Stadion und ganz wenig Kapital, aber trotzdem haben sie ja vor allem eine sehr gute Hinrunde gespielt und ja, dann am Ende mit ein bisschen Glück sich gehalten, aber sie sind weiter mit dabei. Gibt es so eine Mannschaft, die du aus dieser Gruppe noch rausgreifen möchtest? Rayo, Real Sociedad?
Real Sociedad für mich. Ja. Weil sie jetzt mit Jonatas, der von Elche gekommen ist, einen Stürmer haben, der wahrscheinlich endlich mal wieder vorne für Tore sorgen könnte. Scheint sich auch schon gut zu verstehen mit Carlos Vela, dem vielleicht wichtigsten und vor allem auch bekanntesten Spieler von Real Sociedad. Also den traue ich zu, dass sie auf jeden Fall mal wieder in die Top 10 kommen. Ich glaube, das ist auch eigener Anspruch unter Trainer David Moyes, der eher zu den teureren Übungsleitern in Spanien zählt. Das Missverständnis mit Finn Bogason wurde erstmal verschoben, nachdem er jetzt ausgeliehen wurde zu den Piacos Pireus. Ansonsten haben wir noch wenig Spieler wirklich abgegeben, bei denen Abgang schmerzt. Also das ist, denke ich, schon eine Mannschaft, der mehr zuzutrauen ist und der vor allem auch mehr zuzutrauen sein muss als in der Vorsaison. Ansonsten geht es bei den meisten Mannschaften, dass sie sich vor allem stabilisieren wollen und stabilisieren müssen beziehungsweise kämpfen werden, damit sie nicht in Abstiegsgefahr geraten.
Eine interessante Personalie bei Rayo Vallecano vielleicht noch, Patrick Ebert. Kleber, der von Spartak Moskau gekommen ist. Hat ja schon mal in Spanien gespielt bei Real Valladolid. Und ich glaube, für Paco Gemes zu spielen, ist immer ein Spaß.
Ja, das glaube ich auch. Auf jeden Fall jemand, der einen in vielen Dingen, glaube ich, weiterbringt. Für Patrick Ebert sicherlich eine Chance, wie für viele andere in den vergangenen Jahren auch, sich endlich wieder sportlich zu rehabilitieren und dann nochmal im Herbst der Karriere vielleicht nochmal einen Vertrag zu unterschreiben, der dann noch ein bisschen mehr Geld einbringt, als das, was man bei Rayo verdient. Davon abgesehen, dass es eben auch ein durch andere Dinge sehr reizvoller Club ist.
Wie alt glaubst du, ist Patrick Ebert, wenn du sagst, im Herbst deiner Karriere?
Ende 20 wahrscheinlich, oder Anfang 30.
28, so alt ist er noch 28. Gar nicht. Ja, ja.
Trotzdem älter als ich.
Aber ja, das schon. Aber Herbst ist dann noch ein bisschen übertrieben. Spätsommer, würde ich sagen.
Ja? Spätsommer, ja. Aber ich sehe, also Patrick Ebers ist ja ein Spieler, der sehr von seiner Schnelligkeit auch immer gelebt hat. Und da befürchte ich, dass solche Spieler eben eher mit 33 schon nicht mehr in der Lage sind, das abzurufen.
Ja, aber jetzt ist 28.
Ja, dann hat er noch später ein Jahr, dann unterschreibt er einen Vierjahresvertrag. Habe ich alles schon mit ihm abgesprochen.
Cristiano Ronaldo ist übrigens 30.
Ja, der hat einen anderen Spielstil.
Kommt nicht über seine Schnelligkeit.
Und ich glaube, dass Cristiano Ronaldo besser auf sich aufpasst als Patrick Ebert.
Ja. Okay.
Gehst du mit?
Ja, möglicherweise, aber es tut mir trotzdem in der Seele weh, dass man mit 28 auf seiner Karriere ist. Ich meine, Tomole, ich bin schon auf der falschen Seite der 30. Das darfst du nicht vergessen.
Das werde ich noch rausgeworfen.
Ja, das war diese Gruppe. Klar, wir haben noch so ein paar Mannschaften dabei wie Levante und Getafe, Granada, die halt auch wenig spektakulär sind, muss man ganz klar sagen. Also kann schon mal sein, dass sie eine Saison mal über den Möglichkeiten spielen, aber sonst ist es halt viel hinten reinstellen und auf ein 1-0 hoffen. Und vor allem Levante jetzt, wo Ivancic nicht mehr da ist.
Eine Mannschaft, der ich aber relativ viel noch zutrauen würde wegen des Trainers, ist Getafe, die Trainer von Elche, also Florentino Scriba, verpflichtet hat. Also da traue ich, oder da erwarte ich zumindest, dass sie sich im Vergleich zur Vorsaison schon etwas bessern in dem Sinne. Weil Scriba ihm gezeigt hat, dass er schon ein sehr, sehr guter Trainer ist, der auch mit Unruhen im Verein bestens umgehen konnte, weil er bei Elche die Spieler nicht bezahlt wurden über mehrere Monate. Und trotzdem hat Elche ja sehr souverän auf sportliche Art und Weise zumindest die Klasse gehalten, auf andere Weise dann wiederum verloren, aber das hatte dann nichts mehr mit Flanagan Escrivá zu tun.
Dann haben wir noch die Aufsteiger. Real Betis zurück in der ersten Liga, Sporting Gijón, auch da kann man ja sagen, wieder in der ersten Liga und Las Palmas. Was erwartet uns von diesen Mannschaften? Was erwarten wir von diesen Mannschaften? Nee, was erwartest du von diesen Mannschaften?
Auf jeden Fall mal hat Sporting schon mal ein Ausrufezeichen am ersten Spieltag gesetzt, indem sie mit viel Kampf Real Madrid einen Punkt abgetrotzt haben. Molinón ist ein Stadion mit toller Stimmung. Ich glaube, ähnliches gilt für die Stadien in Las Palmas und in Sevilla auch. Das sind Mannschaften, die in dem Sinne schon mal die Liga bereichern und mehr bereichern als die Vereine, die da jetzt den Abgang antreten mussten. Bin gespannt, was Betis macht mit Spielern wie Heiko Westermann und Rafael van der Vaart, sicherlich auch interessant aus deutscher Sicht das zu beobachten. Sind an sich aber Mannschaften, vor allem Sporting und Las Palmas, die vom ersten Spieltag an gegen den Abstieg kämpfen werden. Am ehesten vielleicht höhere Ziele dürfte Betis haben. Ansonsten schön, dass man trotzdem mal wieder einen Verein wie Las Palmas und Sporting in La Liga sieht.
Gijón mit der Halilovic-Leihe.
Ja, das den sie kurzfristig von Barcelona eben geholt haben, weil Halilovic gemerkt haben dürfte, dass er nicht so die Rolle spielen wird in dieser Saison unter Luis Enrique und ihm ein Jahr La Liga-Erfahrung in Gijón sicherlich nicht schlecht tun wird. Vor allem, weil, gehe ich mal von aus, Luis Enrique als alter Asturier auch einen guten Draht zu seinem, war ja Mannschaftskollege von Sportingstrainer Pitu Abelardo, Beide gut befreundet im Übrigen, also da dürfte es schon irgendwelche Verbindungen geben, oder gehe ich davon aus, dass es die gibt, was die Personalie Halilovic anbetrifft. Manko für Sporting ist, dass sie eben auch wegen verschiedener Auflagen, die sie nicht ganz eingehalten haben, Spieler nur bis zu einem Gehalt von, ich glaube, also nur Spieler zum Mindestlohn für Fußballer in Spanien verpflichten dürfen. Das heißt, Mindestlohn nicht 8,50 Euro die Stunde, sondern 180.000 Euro im Jahr, aber trotzdem, da kommt dann eben nicht jeder. Und das verhindert eben auch, dass Sporting sich da groß auf dem Transfermarkt hätte verstärken können. Trotzdem haben sie gezeigt am ersten Spieltag, dass es manchmal eben auch mehr als nur ums Geld im Fußball, oder dass man auch manchmal mit mehr als nur Geld im Fußball Punkte gegen Real Madrid und ähnliche Mannschaften holen kann.
Ansonsten bei diesen Teams, die wir jetzt am Schluss besprochen haben, ist es ja meistens so, dass viel mit ablösefreien Transfers gearbeitet wird, beziehungsweise mit Leihgeschäften, die halt dann mal gut gehen können oder halt auch mal schlecht gehen. Und das gilt jetzt für die drei Aufsteiger genauso. Vielleicht mit Abstrichen bei Real Betis ist es vielleicht ein bisschen anders, aber für die anderen beiden Aufsteiger gilt das, für Eibar gilt es, für Granada, für Deportivo La Coruña, Getafe und so weiter und so fort. Also alles nicht so finanzstarke Clubs. Und dann ist es halt interessant zu sehen, wie spielen sie? Haben sie eine besondere Spielidee? Stellen sie sich hinten rein und hoffen auf Konter? Oder ist es ein bisschen mehr? Und das ist eigentlich für mich immer das Interessanteste bei diesen kleinen Mannschaften. Und hat man vielleicht mal wirklich so einen Leihspieler, der halt dann bei so einer Truppe dann groß aufblüht?
Ein Spieler, auf den man vielleicht nochmal in seinem, und da ist es wirklich der Spätherbst, wenn nicht sogar schon der Winter seiner Karriere, achten könnte bei Las Palmas, Juan Carlos Valerón, der mit seinem Heimatverein, nachdem er im letzten Jahr ganz knapp gescheitert ist mit dieser Geschichte zu Hause gegen Córdoba, am Aufstieg jetzt nochmal tatsächlich in La Liga spielen können wird. Am ersten Spieltag saß er nur auf der Bank über 90 Minuten, aber ich denke, spätestens jetzt beim Heimspiel am kommenden Wochenende in Las Palmas wird er dann für ein paar Minuten auf jeden Fall mal eingewechselt werden.
Hombre, muchas gracias.
Ha sido un placer.
Da war, glaube ich, schon ein schöner Überblick jetzt über alle Teams in La Liga nach dem ersten Spieltag. Die Tabelle interessiert uns nicht, aber wir schauen sie uns trotzdem an, weil Eibar eben auf Platz 1 ist. Eibar, Celta Vigo, Espanyol, Barça und Atletico Madrid, das sind die 5 Mannschaften, die am ersten Spieltag gewonnen haben. Überraschendstes Ergebnis sicherlich das 0:0 von Real Madrid bei Sporting Gijón. Tom Ole, die erste Sprachperle der Saison 2015-2016 steht an.
Ja, lass mich kurz überlegen. Das Wort Nuevo bei Stadien, finde ich, ist in Spanien ganz interessant. Oder das Neu heißt es ja übersetzt, dass Stadien einfach irgendwo anders gebaut werden, aber sie immer noch den Bezug zu den alten Stadien haben. Das ist beispielsweise in Granada so, wo sie das Stadion Nuevo Los Cármenes gebaut haben, wobei das alte Los Cármenes ganz woanders lag in der Stadt. Und man einfach den Namen Los Cármenes behalten hatte, der sich vor allem auf das Gebiet bezog, in dem das Stadion stand. Aber das nur Los Cármenes ganz woanders steht und das immer noch so behält, ähnlich verhält man sich bei vielen anderen Stadien in Spanien, beispielsweise Murcia, Nuevo Condomina steht auch ganz woanders, wo das alte Stadion Condomina stand. Das Camp Nou an sich ist ja auch nur das neue Spielfeld, das hingesetzt wurde in Barcelona. Insofern ist das meine erste, wenn auch nicht ganz so spektakuläre Sprachperle für das für die kommende oder jetzt anstehende La Liga-Saison.
Vielen Dank. Ich finde immer noch Estadio Nuevo Arcángel in
Das wiederum ist nur 100 Meter entfernt gebaut worden. Ja. Deshalb habe ich es jetzt nicht genannt.
Aber es gefällt mir vom Namen so wunderbar.
Auf jeden Fall. Nuevo Arcángel. Aber es ist, wie ich schon anfangs erwähnt hatte, jetzt kein optisches Highlight.
Das war der erste La Liga-Vorcheck in dieser Saison mit Senior Tom Ole Mink. Tom Ole, ich habe mittlerweile die Checkpot FM fit gekriegt.
Ui, das ist ein Wort.
www.checkpot.fm. Warst du nicht drauf, oder was? Gibt's ja nicht. Warst du nicht drauf?
Ja, sicher war ich drauf. Das ist ja meine Startseite.
Genau, also da gibt's alle Podcasts, www.checkpot.fm oder halt über eure Podcast-App. Facebook-Seite www.facebook.de/der-Vorcheck und ich bin auf Twitter unter @fetzi6 zu finden. Domole, vielen Dank.
Ebenso.
Und ja, bis zum nächsten Mal. Woche für Woche wieder ja. La Liga.
Bis zum nächsten Mal.
Und euch danke fürs Zuhören. Auch bis zum nächsten Mal und lasst ruhig auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.